Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Anteilnahme aus der ganzen Welt. Was die Höhlenrettung von Thailand medial bewirkte.
5G, WhatsApp und überflüssige SIM-Karten über die Zukunft des Mobilfunks.
Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die Radiobranche verteilt an sich Zeugnisse.
Pro und Contra, Seenotrettung, die Aufregung um den aktuellen Titel der Zeit.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von der Spiegel Online-Redakteurin Margarete Stokowski. Wie viele andere kritisiert sie den Titel der heute erschienenen Ausgabe der Zeit. Das Wochenmagazin widmet sich in einem Pro und Contra der privaten Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer und stellt die provokante Frage, oder soll man es lassen? Dazu twitterte Margarete Stokowski: Als die Bild-Zeitung vor 2 Tagen diese Frage gestellt hat, dachte ich, okay, es ist schlimm, aber die Bild ist ein hetzender Haufen Aasgeier. Ich bin nicht überrascht, aber heute macht die Zeit einfach dasselbe. Was für ein kalter, verdorbener Wahnsinn ist das?
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich verstehe komplett, ne, dass man es als kalt, verdorben und auch erschreckend empfindet, ernsthaft ein Fragezeichen dahinter zu setzen, dass Menschen andere Menschen aus höchster Not und vor dem sicheren Tod retten. Das geht mir überhaupt nicht anders. Die privaten Seenotretter, die verdienen meiner Meinung nach unser aller Respekt und Anerkennung. Die Wahrheit ist aber auch, dass es eben nicht jeder Mensch dieser Meinung ist. Und das ist, so sehr ich es mir anders wünschen würde, längst auch kein Nischenphänomen mehr irgendwie am Rand unserer Gesellschaft oder allenfalls in den Schlagzeilen des Boulevards. Irgendwie schleichend dringt diese Meinung auch in die scheinbar moralisch integeren intellektuellen Teile unserer aufgeklärten Gesellschaft vor. Das ist schlimm. Noch schlimmer wäre es aber doch, wenn wir das alle nicht wahrhaben wollen und uns stattdessen in so eine rosarot moralische Scheinwelt flüchten. Wir brauchen einen offenen Dialog und ein Ringen um Meinungen. Das geht aber eben nur, wenn wir auch anerkennen, dass andere Meinungen als unsere eigene ausgesprochen werden dürfen. Deswegen verstehe ich die moralische Erregung um das aktuelle Pro und Contra in der Zeit nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das empathische Medienmagazin. Überraschenderweise war es keine Nationalmannschaft, die in den letzten 2 Wochen die Welt in Atem gehalten hat, sondern eine junge Fußballmannschaft.
Und als sie draußen waren, waren ohne Ausnahme alle froh. Es geht, ihr ahnt es, um die Jugendlichen und ihren jungen Trainer, die für 10 Tage in einer Höhle in Thailand eingeschlossen waren.
Ja, zum Glück ist am Ende keiner der Verschütteten ums Leben gekommen, auch wenn bei den Vorbereitungsarbeiten ein Taucher starb. Aber es hätte natürlich auch alles ganz anders kommen können.
Das Schicksal der Fußballmannschaft hat ein breites Echo ausgelöst, nicht nur bei uns in den deutschen Medien. Alle haben mitgefiebert. Eine andere Art von Sommermärchen quasi. Doch warum ist das so? Das weiß Philipp Kanske. Er ist Professor für klinische Psychologie und behaviorale Neurowissenschaften an der Technischen Universität Dresden. Herr Kanske, viele hatten das Gefühl, dass es eine weltweite Anteilnahme gegeben hat. Haben Sie das auch so beobachtet?
Würde ich sagen. Das zeigt auch eine Fähigkeit, die wir Menschen haben, nämlich dass wir mit anderen mitfühlen können, uns in ihre Gefühle einfühlen können und auch in die Schuhe anderer schlüpfen können und ihre Perspektive einnehmen können. Das ist was uns allen gemein ist, und das konnte man hier ganz gut beobachten.
Was war denn der Auslöser dafür, dass es hier so eine große Anteilnahme gab?
Ich denke, hier spielen wahrscheinlich mehrere Faktoren eine Rolle. Eins ist, dass es sich eben um Kinder gehandelt hat und dass eine Gruppe ist, die mehr oder weniger unverschuldet in diese Situation gekommen ist. Und das sind sozusagen Faktoren, die, ich sage mal andersrum, es gibt eine Reihe von Faktoren, die unsere Fähigkeit, uns in andere einzufühlen, ein bisschen reduzieren. Und die waren hier eben nicht gegeben, sondern das war eine Gruppe, wo eigentlich alles erfüllt war. Wir hatten schöne Bilder, hatten dramatische Bilder. Man konnte sich da gut reinversetzen, wie das wohl ist, da in dieser Hütte zu sein. Und es war eben eine Gruppe, die da relativ unverschuldet hingerutscht ist. Von daher sprach jetzt nichts dagegen, dass wir uns hier einfühlen können.
Und inwieweit haben die Medien hier eine Rolle gespielt, auch vielleicht in der Art und Weise, wie sie berichtet haben?
denke ich auch, dass das eine Rolle spielt. Und zwar, es fällt uns sehr viel leichter, uns in andere hineinzusetzen, mit ihnen mitzufühlen, auch wenn es konkreter ist. Also das liegt auch an der Art und Weise, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Wenn wir konkrete Informationen bekommen, zum Beispiel auch mit Bildern, dann fällt es uns sehr viel leichter, damit was anzufangen. Studien, die zeigen, dass wenn wir zum Beispiel Menschen irgendwie in Not, von Menschen in Not erfahren, wenn das eine Person ist, dann geht es uns relativ automatisch, dass wir auch eine gefühlsmäßige Reaktion zeigen. Je mehr Menschen das werden, desto stärker sinkt das ab. Und wenn das sozusagen eine abstrakte Zahl ist, wie 1400 Menschen ertrinken im Mittelmeer in den letzten 6 Monaten zum Beispiel, das ist eine Zahl, die, mit der man abstrakt erstmal so nicht viel anfangen kann. Ne? Dann ist das ist es schwieriger für das Gehirn, so automatisch darauf zu reagieren. Und das geht eben schneller und spontaner, wenn das so konkret ist, wie das jetzt bei der Berichterstattung hier der Fall war.
Das Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, mit den Menschen, die im Mittelmeer ums Überleben kämpfen, das hat man in dieser Woche auch häufig gehört, dass einige das wirklich bedauert haben, dass dieses Thema nicht so eine kollektive Anteilnahme bekommt. Das heißt, das, wenn ich das richtig verstehe, hat das auch einfach was damit zu tun, wie einfach die Informationsaufnahme ist, beziehungsweise wie das Gehirn tickt, oder?
Wie das Gehirn spontan genau auf solche Informationen reagiert. Und wie gesagt, spielen da zum Beispiel eben Bilder eine große Rolle. Wir können uns ja an, es gibt natürlich auch Bilder, die aus dem ganzen Flüchtlingsdrama und den Geflüchteten, die im Mittelmeer ertrunken sind oder da eben versuchen, über diese Route zu flüchten. Auch da gibt es ja Bilder, die uns im Gedächtnis geblieben sind, wie das Bild von dem kleinen Jungen, der am Strand liegt und ertrunken ist, die sich einbrennen und die dann ähnlich große Wellen medial auch erzeugen. Und das hängt eben damit zusammen, dass Bilder fürs Gehirn eine ganz tolle Sache sind. Wir sind irgendwie so gebaut, dass wir Bilder viel besser erinnern können, schneller verarbeiten und so weiter als Informationen, die nicht bildhaft ist. Es hat aber sicher auch noch mit anderen Faktoren, andere Faktoren spielen hier sicher auch noch mit rein, nämlich dass die Menschen, die übers Mittelmeer kommen und nach Europa flüchten wollen, dass denen eben auch unterstellt wird, sie tun das aus bestimmten mehr oder weniger legitimen Gründen. Ne? Und was wozu es auch ganz gute Daten gibt, ist, dass Empathie, diese Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, dass die zum Beispiel abnimmt, wenn wir annehmen, der andere hat irgendwann mal unfair gehandelt, ist vielleicht eben nicht ganz regelkonform und so weiter. Und Leute, die eben so handeln, mit denen haben wir spontan ein bisschen weniger, zeigen wir weniger Empathie. Und das wird bei dieser Gruppe sehr gemacht. Ne? Sie wird auch zu einer Outgroup gemacht, also zu einer Gruppe, die nicht mit uns, nicht zu unserer Gruppe gehört. Sie sind ethnisch anders, religiös anders. Das wird betont und damit entsteht eine andere Gruppe, die in dem Fall eben vermutlich auch noch regelinkonform handelt. Und das sind Prozesse, die eben Empathie weniger spontan entstehen lassen.
Wie passt das aber zusammen, wenn ich jetzt auch mal beim Thema Flüchtlinge bleiben, ganz am Anfang in der Flüchtlingsbewegung, hatten wir noch was ganz anderes beobachtet, nämlich dass es in Deutschland so eine Art Gemeinschaftsgefühl zu beobachten gab, wie zum Beispiel, dass alle mit angepackt haben, auch Hilfsgüter beiseite gestellt haben, die Bahnhofsszenen zum Beispiel. Da gab es ja ein Gemeinschaftsgefühl, obwohl das ja auch jetzt keine überschaubare Anzahl war, sondern eine Größe. Und das hat sich ja dann auf einmal verändert. Wie würden Sie das einordnen?
Das ist eine interessante Frage, was da genau passiert ist. Ich glaube, da ist auch noch viel Forschung zu machen, um diesen Switch an der Stelle, was ich da dort wirklich genau passiert, stehen. Was aber auch klar ist, dass die Menschen auch die Fähigkeit haben, nicht nur andere in andere uns so einzufühlen, sondern auch ein positives Mitgefühl für andere zu entwickeln. Also ein Gefühl von, im Englischen würde man von Compassion sprechen, dass wir Fürsorge, Wärme, Zuwendung und so weiter für andere empfinden können. Und wenn wir dieses System uns auch neuronal anschauen, dann ist das ein System, was eben viel mit auch Belohnungen zu tun hat, Belohnungsverarbeitung und positiver Emotionalität. Es ist also für uns eigentlich erstmal auch eine belohnende, positive Erfahrung, so ein Gefühl für andere zu generieren. Es ist das, was jetzt im christlichen Diskurs als Nächstenliebe vielleicht auch bezeichnet werden würde und eben was auch stark assoziiert ist mit so einer prosozialen Motivation, also anderen auch tatsächlich zu helfen. Und was jetzt die interessante Frage ist, warum kippte das irgendwann? Ne? Und eine Vermutung, die man an der Stelle haben könnte, ist, dass eben irgendwann die Zahl so groß war und die sozusagen eine Gefahr reingedeutet wurde in diese große Zahl. Ne? Also eine Bedrohung der eigenen Sicherheit, des eigenen Wohlstands. Und ein paar Daten, die es gibt, sprechen da in diese Richtung, dass diese Fähigkeit, sich in andere so hineinzuversetzen und so weiter, dass die ein bisschen abnimmt, wenn wir selber in einem emotionalen Stresszustand sind. Und der wird ausgelöst, zum Beispiel durch die durch so materielle Bedrohung. Und das könnte eben sein, dass das plötzlich ein Thema wurde. Es ist ja auch im politischen Diskurs immer mehr Thema geworden, ne? Dass das sozusagen dazu geführt hat, dass die positiven Gefühle gegenüber die Willkommenskultur dann abgenommen hat.
Sagt Professor Philipp Kanske von der Uni Dresden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das funkende Medienmagazin. Daniel, kannst du dich noch an, das ist lange her wahrscheinlich, an dein erstes Handy erinnern?
Wirklich? ja, ich glaube, das war, ich meine, das war irgendwie so ein ganz schmaler Streifen, sah eher wie so eine Festnetz-Telefonstation aus, hatte sehr große Knöpfe, war silbern und ich kann mich noch daran erinnern, dass es irgendwie, dass ich 5 SMS speichern konnte.
5? So,
ja, das war richtig hart. Aber dafür Snake gab es noch nicht. Das gab es dann erst beim übernächsten Handy.
Okay.
Und bei dir, wie war das?
Ich weiß noch ganz genau. Das war das, darf man das sagen? Ja, mittlerweile ja, weil ich glaube, das gibt es ja gar nicht mehr. Das Siemens C25. Das war so ein ganz kleines, blaues Ding. Das konnte so im monochromen Display 3 Zeilen mit so irgendwie gefühlten 10 Zeichen darstellen. Also, aber ich habe es geliebt.
Und die Akkus waren...
Kurz nach dem Abi hatte ich das.
Haben lange gehalten,
ewig.
Oder?
Ewig. Ewig. 3 Leben. Das war wahrscheinlich heute noch in Betrieb, wenn ich es noch irgendwo wiederfinde.
Ja. Normalerweise machen wir ja hier in unserem kleinen kuscheligen Medienmagazin Medieninhalte zum Thema. Heute wollen wir uns aber ein bisschen mit medialer Infrastruktur beschäftigen. Ganz konkret wollen wir uns mal anschauen, wie sich eigentlich seit dem Abi... der Mobilfunkmarkt verändert hat. Und das muss man auch wirklich sagen, die Entwicklung im Mobilfunkmarkt, die haben ja wie kaum eine andere Branche darauf Einfluss gehabt, wie wir heute kommunizieren, wie wir auch Medien konsumieren. Aber diese Entwicklung, die gehen noch weiter. Also da passiert gerade so viel. Ich glaube, wenn wir dann nochmal, wenn du dann
nochmal
Abitur machst, da wird das alles nochmal auf dem Kopf stehen. Und wie das aussehen könnte, das wollen wir uns heute Abend nochmal ein bisschen anschauen.
Was jedenfalls klar ist, der Mobilfunkmarkt, der bleibt nicht so, wie wir ihn gerade jetzt kennen. Die großen Mobilfunkanbieter, die arbeiten ja nicht nur an der bundesweiten Abdeckung mit 4G, die schielen ja längst auch auf 5G. Mhm. Und es gibt Forderungen, dass Messenger wie WhatsApp und Threema Schnittstellen schaffen sollen, dass man eben auch innerhalb der Apps kommunizieren kann. Und es gibt auch noch ganz viele andere Fragen, die man klären kann. Zum Beispiel, braucht es in Zukunft überhaupt noch einen Internetanschluss zu Hause? Oder warum gibt es eigentlich immer noch physische SIM-Karten, so wie wir die kennen?
Ja, und vor allen Dingen so über die letzte Frage, wie man so das mal neu denken kann, darüber haben sich unsere heutigen Gäste intensiv Gedanken gemacht. Und die begrüßen wir ganz herzlich hier bei uns bei Was mit Medien. Marcel Meller und Michael Neudert von Zipgate sind da. Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo. Zipgate ist ja noch ein relativ junges Unternehmen, oh Wunder, aus Düsseldorf kommt ihr und ihr seid im Bereich Voice over IP und Telefonanlagen für Unternehmen sehr aktiv. Und ihr beide habt ja mit euren Kollegen eine App entwickelt, die quasi SIM-Karten überflüssig machen soll. Satellite heißt die App. Sagt uns doch mal, was genau macht die und warum ist eurer Meinung nach auch das Konzept SIM-Karte, so wie wir das bis jetzt noch kennen, im Grunde überholt?
Ja, ihr habt es ja gerade schon zu Anfang gesagt, der Mobilfunkmarkt hat sich entwickelt, allerdings in den letzten 20 Jahren jetzt nicht so doll. Es ist alles schneller geworden, das ist klar, aber an dem Konzept, du hast eine SIM-Karte, da ist die Rufnummer drauf, hat sich eigentlich wenig geändert. Die Nummer ist immer noch festgetackert an der SIM-Karte und wir haben uns überlegt, wenn man das jetzt 2018 neu denken würde, Telefonie, dann würde man das ja genau so nicht machen. Dann würde die Handynummer in die Cloud packen, genauso wie man das von allem anderen auch kennt, wie zum Beispiel von der E-Mail-Adresse. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben die Handynummer genommen und in eine App gepackt, sodass sie dann unabhängig von der SIM-Karte tatsächlich ist und du im Zweifel sogar gar keine SIM-Karte brauchst.
Also muss man es so verstehen, also ganz früh hatte man ja tatsächlich auch noch so, hatte ich meine erste E-Mail-Adresse bei AOL, weil das war mein Zugangsprovider und dann irgendwann, wenn man dann den fünften Provider durch hatte, hatte man dann gemerkt, dass es total doof ist, weil man meine E-Mail-Adresse austauschen möchte und jetzt haben wir alle, was weiß ich, sind wir bei Gmail oder beim anderen Mail-Anbieter, Posteo oder was es da alles noch Schönes gibt. Und das wollte jetzt quasi analog auch für die Handynummer machen?
Genau, noch einen Schritt weiter als tatsächlich E-Mail. Der große Vorteil an der Rufnummer ist ja, dass sie total unabhängig ist. Ne? Ihr habt es gerade schon gesagt, für WhatsApp und so weiter gilt, dass es geschlossene Systeme sind. Deswegen hat ja Frau Bali tatsächlich gefordert, die müssten sie jetzt mal öffnen. Und der Vorteil der Rufnummer ist, es ist tatsächlich dezentral. Jeder kann mich unter einer Rufnummer erreichen und ich kann jeden damit anrufen. Das ist wirklich etwas, ist die einzige ID, die wirklich funktioniert. Und das haben wir gemacht. Wir haben die in die Cloud gesteckt, sodass du tatsächlich, du musst die App installieren und dann bist du für jeden auf der Welt erreichbar und du kannst jeden anrufen. Das geht mit keiner anderen Lösung bis jetzt.
Das heißt, wenn ich dann auch hingehe und mein Handy auch nicht nur austauschen, sondern auch mein Anbieter, da spiele ich einfach die App dann wieder drauf und logge mich ein und kann weiter telefonieren?
Genau, den kannst du wechseln, wie du lustig bist und theoretisch brauchst du gar keine SIM-Karte, wenn du im Ausland bist und mal für eine Woche nur mit WLAN auskommst, weil du in jedem Starbucks Wi-Fi hast, dann brauchst du noch nicht mal eine SIM-Karte.
Jetzt, also theoretisch habe ich das jetzt verstanden und jetzt kann man natürlich auch sagen, nur weil man jetzt heute alles in die Cloud packt, bringt es mir denn wirklich einen Vorteil? Also ich meine, wie oft wechselt man denn so eine SIM-Karte heute? Ich habe die irgendwie gefühlte zigtausend Jahre nicht mehr gesehen.
Naja, tatsächlich ist es ja so, dass was wir mit Satellite machen, etwas ist, was jetzt nicht konkret vorgibt, mach das jetzt und dann hast du den und den Vorteil, sondern was wir ja wirklich ermöglichen, ist überhaupt diese Trennung und was du nach der Trennung damit anstellst, ist glücklicherweise nichts, was wir dir vorschreiben wollen, sondern das, was du wirklich dann konkret einfach selber entscheiden kannst. Und das klingt ja eigentlich im ersten Moment, so wie der Marcel das auch gerade gesagt hat, so ja, wir haben uns dann 2018 mal überlegt, wie macht man das denn mit der Telefonie und dann haben wir das mal getrennt, dann klingt das relativ logisch und so im Sinne von so, ja, das kann man dann einfach mal machen und unterschlägt aber so ein bisschen die Schwierigkeiten, die dahinter stecken. Nicht zuletzt natürlich die ganzen anderen Provider, die am Markt sind, die da wenig Lust drauf haben, wo wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden werden, aber nichtsdestotrotz ist nach dem Prozess, den wir jetzt dann durchgangen sind und Satellite anbieten können, das, was man wirklich damit machen kann, etwas ist, wo wir uns einigermaßen zurückhalten wollen und auch die Erfahrung gemacht haben mit anderen Produkten bei Zipgate mit Basic, was halt vor 14 Jahren dann auch so eine Innovation auf dem Telekommunikationsmarkt war und wir da auch nicht vorgegeben haben, wie man das Ganze benutzen soll und dann halt darüber sehr viele Menschen zumindest in der Telefoniewelt glücklicher gemacht haben, dass das gleiche eigentlich auch ist, was dann in der Mobilfunkwelt mit Satellite passieren kann. Nicht zuletzt, weil wir halt wirklich auch da keine Vorgabe machen, okay, du machst jetzt genau das, zum Beispiel eine zweite Rufnummer auf deinem Handy benutzen oder du benutzt das, weil du nämlich irgendwie 5-mal im Monat in der Welt unterwegs bist und über deine normale Handynummer weiterhin erreichbar sein willst, sondern ne, du entscheidest es selber und wenn es am Ende einfach nur ist, dass deine Tagesmutter dich erreicht auf deinem Firmenhandy, dann ist das genau das, was du damit machen sollst.
Was ich eigentlich ganz interessant finde, das ist so, sage ich mal, so ein Problem, wo hast du gesagt, okay, das Mobilfunkmarkt, das wollen wir uns mal anschauen. Ihr habt euch jetzt ja intensiv mit beschäftigt. Was sind also Herausforderungen oder Punkte, wo ihr sagt, so, oh, das liegt aber eigentlich ein bisschen im Argen. Das geht eigentlich doch heutzutage, müsste das besser gehen.
Ja, tatsächlich so Geschichten einfach wie die Telefonnummer, also die Rufnummer. Man denkt sich ja so, ja, ne, man hat die Vorwahlen, ob das jetzt die 0173 oder die 015678 ist, wie bei Satellite. Das hat sich der Anbieter einfach ausgedacht und hat dann irgendjemand mal gefragt und dann konnte man das machen. Also das war mit Abstand eigentlich auch das größte Problem, was wir hatten, dass wir halt als Zipgate an der Stelle eigene Mobilfunkrufnummern anbieten können. Das war ein Prozess, der vor mehr als...
Das hat schon vor 12 Jahren begonnen, ja, dass wir uns um Mobilfunknummern bemüht haben und konkret Satellite dann vor 4 Jahren, ja.
Genau, und also diese Bemühungen waren dann nicht nur, dass man beweisen musste, dass man das überhaupt sinnvoll anwenden kann, wenn man jetzt Rufnummern zugeteilt bekommt von der Bundesnetzagentur, sondern war halt tatsächlich, dass man sich dagegen Vorbehalte durchsetzen musste, weil die großen, also ne, die klassischen drei, die da unterwegs sind, die wollen aus Gründen halt nicht, dass da noch ein weiterer auch auf dem Markt ist und dann Rufnummern anbietet, weil das ne, ihre Kerngeschäft halt auch angeht. Und solange die das vermeiden sie es und das haben sie halt mit Satellite auf jeden Fall wirklich durchgezogen mit Fristen, die bis zum letzten Tag ausgeschöpft wurden und wenn die eine Frist dann weg war und man quasi so den Fuß in der Tür hatte, dann kam auf einmal, ja, aber ihr müsst noch das machen. Mhm. Ja, und damit haben sie es halt geschafft, dass wir mehrere Jahre, ich würde sagen, wenn das so gegangen wäre, wie wir uns das vorgestellt haben am Anfang, wären wir schon mit Satellite auch vor 2 Jahren am Markt gewesen oder 4 Jahren.
Wobei die Telefon-Mobilfunkanbieter, die beschäftigen sich ja auch gerade so viel mit anderen Themen. Ein Schlagwort, was sie immer häufig nennen, ist zum Beispiel 5G. Und das Interessante, was ich dabei finde, ist so, wenn ich ganz ehrlich bin, ich leite es mal für mich ab, dass 4G einfach schnelleres, 5G schnelleres 4G ist. So. Was steckt denn eigentlich tatsächlich dahinter?
Tatsächlich, das ist der Fokus, den wir alle so im Kopf haben. Es wird immer schneller, auch wenn wir dann Richtung 5G gehen. Die Datenverbindung wird immer schneller. Das ist das, was wir uns wünschen. Was tatsächlich auch hier wieder in dem Fall relativ unbeeindruckt davon zeigt, ist die Telefonie, gerade die Sprachqualität. Unter 4G ist es theoretisch möglich, dass du über LTE telefonierst, das sogenannte Volte. Davon haben relativ wenig Nutzer da draußen irgendwie wirklich einen Nutzen, weil in dem Moment, bei den meisten ist, oder in dem Moment, wo du angerufen wirst, springt zurück auf den alten Standard, auf das Leitungsvermittelte. Und das ist bei den meisten immer noch so. Und mit 5G, das ist jetzt das, was wir glauben, werden wir endlich auf All-IP umsteigen. Das ist das, was die Provider jetzt auch so am Horizont sehen. Wahrscheinlich werden sie aber trotzdem deswegen ihr Geschäftsmodell nicht in die umstellen. Klar ist dann alle Telefonie IP-basiert, so wie es jetzt schon bei WhatsApp, FaceTime und eben auch bei Satellite ist. Trotzdem werden die Provider weiter versuchen, Minuten zu verkaufen und jedem, der es nicht haben will, eine Flatrate anzudrehen, was genau wir mit Satellite nicht tun.
Ich meine, das sieht man auch eigentlich ganz gut bei dem, was ja im Moment auf dem Festnetz Markt passiert, mit der Abschaltung von ISDN. Im letzten Jahr wurde das ja massiv vorangetrieben und dann hieß es aus den Kreisen, die das initiiert haben, natürlich auch immer so, ja, innovativer Vorsprung jetzt mit All-IP, alles findet zusammen, die Netze kommen zusammen, was zusammen gehört und ähnliches. Und das war ja auch nichts, was sie aus Gründen der Innovation gemacht haben, sondern unter anderem, weil Netzwerkkomponenten gar nicht mehr hergestellt werden. Also das Netz ist schon einfach wirklich, ist ausgelaufen und man muss sich da Gedanken machen, wie es weitergeht. Und sowas Ähnliches wird halt definitiv dann natürlich in Folge auch beim Mobilfunkmarkt passieren.
Wenn ihr jetzt mal schaut, was da passieren wird alles im Mobilfunkmarkt, werden wir dann eigentlich noch diesen, was wir heute noch kennen, diesen Internetanschluss zu Hause überhaupt noch haben? Also wenn ich mir überlege, ich habe den noch, aber da hängt ja noch irgendwie ein Telefon dran, das benutzt aber auch nur meine Oma, also das ist der einzige Grund, warum ich das noch benutze. Was wird da passieren? Brauche ich das überhaupt noch?
Oder? Nö. Also du redest ja so konkret jetzt einfach von dem Kabel, was aus der Wand kommt. Das ist natürlich auch eine gewachsene Infrastruktur, ganz einfach. Und da so eine Prognose machen, wie lange die sich irgendwie noch in der Wand hält, ist immer ein bisschen schwierig. Grundsätzlich ist es aber einfach auch so bei mir im Freundes- und Familienkreis, dass natürlich, wenn ich meiner Mutter sage, hier hör zu, du benutzt dein Telefon doch eigentlich auch kaum noch, sondern bist eigentlich immer mit dem Handy unterwegs. Mach doch einfach dein Datenvolumen ein bisschen höher, dann kannst du irgendwie auch deine ganzen Internetgeschichten darüber machen. Dann sagt sie, ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das, dann mache ich das jetzt. Natürlich am Ende ist es immer noch so eine Frage des einzelnen Bedarfs, was ich denn jetzt wirklich nutze. Aber wenn man so guckt, wie die Entwicklung war, war es halt immer so, dass die Sachen zusammengefügt wurden. Ne, das spart Potenziale und setzt irgendwie neue oder ermöglicht neue Synergien. Und wenn ich mein Handy in der Hand habe, habe ich ja quasi eigentlich alles, was ich an Kommunikation brauche. Ich habe die Sprachkommunikation, ich habe die Daten, also das klassische Internet, was ich da habe, und kann darüber alles machen. Ich meine, das hat ja jetzt auch schon keine wirkliche Verbindung mehr zum Kabel in der Wand. Und mit so Entwicklungen wie 5G und mit halt einer größeren zuverlässigen Bandbreite, das ist, glaube ich, da an der Stelle der Schlüssel, wird das halt sehr organisch einfach sich entwickeln, dass man in 10 Jahren aufwacht und sich denkt, ach ja, stimmt, ich habe ja gar nicht mehr so das klassische DSL in der Box bei mir zu Hause, sondern ne, ich mache das über irgendwelche Antennen, die hier 500 Meter weiter weg sind und habe aber von der Nutzung her keinen wirklichen Unterschied.
Also was ich noch ganz interessant finde, wenn man sich auch mal guckt, so wie hat sich so die Kommunikation verändert, zum Beispiel muss man einfach sagen, dass ja viel auch vom Gespräch weg ist zum Messaging, gerade auch vor allen Dingen im privaten Bereich. Hast du, Marcel, ja auch schon gerade nochmal die Forderung zitiert, dass auch so Anbieter wie WhatsApp, die ja eigentlich nur geschlossene Systeme da sind, so die aktuellen Systeme, wenn man sich WhatsApp anguckt oder Threema oder andere Messenger, dass die sich öffnen sollen, damit man auch untereinander kommunizieren soll. Das geht natürlich gegen deren Geschäftsmodell. Die setzen ja ganz stark auf die Netzwerkeffekte, was ja auch in WhatsApp in Deutschland sehr gut aus deren Perspektive geklappt hat. Wie realistisch haltet ihr das, dass sowas vielleicht auch durch Regulierung durchgesetzt wird. Ist das überhaupt erstrebenswert?
Erstrebenswert ist das aus unserer Sicht schon. Also wir sind schon im tiefsten Herzen dafür, dass das Internet nicht weiter zentralisiert wird. Das ist einer der Gründe, warum wir Satellite auch gebaut haben. Ich halte es tatsächlich für nicht sehr realistisch, dass WhatsApp jetzt sich wirklich, nur weil da jemand gesagt hat, ihr müsstet euch mal öffnen, das auch tun wird, weil, wie schon sagst, das verträgt sich mit deinem Geschäftsmodell überhaupt nicht. Und es gibt ja leider auch den Trend. Also das alles, was so aus den Anfängen des Internets kommt, wie zum Beispiel die E-Mail, da gibt es Protokolle, auf die man sich geeinigt hat oder Schnittstellen. Aber inzwischen, gerade im Chat, hat man halt immer mehr auf das geschlossene System genutzt, um die Nutzer wirklich gefangen zu nehmen. Also wenn ich eine Gruppe von Leuten habe, mit denen ich kommunizieren möchte, dann muss ich oft erstmal eine ganze Armada von Messengern an den Start bringen, um der eine hat Threema, der andere hat WhatsApp. Es ist nicht so einfach, da mal eben eine Gruppe einzurichten. Aus Sicht der Unternehmen aber leider auch verständlich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das mobile Medienmagazin.
Macht 5G den Internetanschluss zu Hause überflüssig? Muss ich WhatsApp anderen Apps öffnen? Und wozu brauchen wir überhaupt noch SIM-Karten? Dazu sprechen wir weiter mit Michael Neudert und Marcel Meller von Sipgate.
Ja, sie haben nämlich maßgeblich die App Satellite mitentwickelt. Da bekomme ich als Kunde so eine Telefonnummer. Kann ich behalten, egal welches Handy oder SIM-Karte ich da jetzt drin stecken habe. Ich muss einfach nur die App installieren, mich einloggen und weiter geht's. Und jetzt haben die Mobilfunkanbieter, ja, wenn man sich mal kurz auf die schaut, die haben ja schon das Thema SMS an WhatsApp und Co. verloren. Jetzt wollt ihr denen auch die Sprache abnehmen?
Eigentlich gemein, stimmt.
Genau, und das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum die es erstmal nicht so lustig fanden. Also es ist ja ein regulierter Markt, allein der Bundesnetzagentur zu erklären, was wir da vorhaben, dass wir die Handynummer in eine App packen wollen, war gar nicht so einfach. Und als wir das dann mal gemacht haben, dann kam die richtige Arbeit. Ne? Ich sagte das gerade so schön, dass die Rufnummer so toll ist, was sie mich mit jedem Menschen auf der Welt verbindet, aber da steckt halt eine Menge Arbeit hinter. Ich muss mit ganz vielen Leuten Verträge abschließen als Provider, damit es sogenannte Interconnects gibt. Und das muss man...
Was bedeutet das?
Dass Anrufe aus deren Netz zu meinem Netz gelangen. Da werden dann noch tatsächlich die Terminierungsentgelte ausgetauscht, aber es führt jetzt alles zu weit. Auf jeden Fall muss ich mit vielen Leuten sprechen, Verträge machen, weil es eben ein dezentrales System ist. Und da man das auch in Deutschland mit Hunderten von Providern machen muss, wenn man neuer Markt ist, gibt es einen Anbieter in Deutschland, der einem als Service anbietet, hey, wir geben dir so eine Durchleitung, dafür gibst du uns ein bisschen Geld, aber dafür bist du sofort instant mit allen Provider Deutschlands verbunden. Das ist die Telekom, die das anbietet, weil sie es aus historischen Gründen kann. Das ist eigentlich auch eine einfache Sache. Wie gesagt, bekommt ihr auch Geld dafür. In unserem Fall zum ersten Mal in der Geschichte hat sie gesagt, nein, das machen wir nicht. Und das fanden wir komisch, haben versucht auch mit der Bundesnetzagentur da irgendwie zu einer Einigung zu kommen und es nicht geschafft und mussten dann tatsächlich zum ersten Mal den Weg zu Fuß gehen. Also mit wirklich ganz vielen Providern von den Stadtwerken Osnabrück, die auch ein eigenes Netz haben, bis natürlich zu den großen Vodafone und so weiter. Verträge schließen, weil die Telekom tatsächlich aus Gründen wahrscheinlich nicht wollte, dass da jemand jetzt anfängt, so ein neues Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen.
Und wie ist euer Verhältnis zur Telekom heute? Sind Sie denn jetzt dabei? Also wenigstens für sich selbst?
Für sie selber müssen sie. Es ist ja, wie gesagt, ein regulierter Markt. Also die sind zur Zusammenschaltung verpflichtet. Diesen Dienst haben sie uns bis heute nicht angeboten. Das wird jetzt auch uninteressanter für uns, weil wir es alleine geschafft haben. Und ansonsten ist die Telekom nicht gerade ein Marktteilnehmer, der Innovation fördert, aber in unserem Fall auch nicht geschafft hat, es zu verhindern.
Was habt ihr denn bei der Entwicklung der App über den Mobilfunkmarkt so insgesamt gelernt?
auf jeden Fall eine Menge. Wir haben aber halt im Vorfeld natürlich dann auch sehr viel über den Mobilfunkmarkt gelernt. Grundsätzlich fand ich es interessant, persönlich festzustellen, dass es doch noch sehr viele Menschen gibt, die telefonieren wollen, die halt auch sehr individuelle Bedürfnisse einfach haben, was uns natürlich auch so bestätigt hat in der Einstellung, dass wir gesagt haben, wir geben nicht vor, was die Leute mit Satellite machen, sondern lassen die das selber entscheiden. Und wir glauben halt, dass der Mobilfunkmarkt jetzt in Deutschland, aber halt auch weltweit natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Also von Land zu Land gibt es sehr verschiedene Arten und Weisen, wie die damit mit Telefonie insgesamt, aber halt auch mit Mobilfunk umgehen. Allein so die Trennung zwischen Mobilfunk und Festnetz, was in Deutschland ja noch immer so ein Ding ist, so ja, ruf mich auf meinem Handy an oder nee, ich habe nur meine Festnetznummer oder sowas. Also das ist ja noch sehr stark getrennt irgendwie so in den Köpfen. Das ist auch ein deutsches Ding in großen Teilen, was für uns natürlich spannend ist, wenn es dann darum geht, okay, was ist mit potenziell internationalen Angebot von Satellite, dass man da natürlich auch sich daran anpassen muss, wie die Leute in den einzelnen Ländern dann mit Telefonie umgehen. Und grundsätzlich aber eine Erfahrung, die wir gemacht haben, und eine erfreuliche Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wenn man es geschafft hat, den Menschen zu erklären, was Satellite kann, also nicht dieses Technische im Sinne von, wir trennen die Handynummer von der SIM-Karte, da sieht man dann oft so in etwas fragende Augen, weil man nicht unmittelbar versteht, was das bedeutet. Aber wenn jemand dann anfängt, Satellite wirklich zu nutzen und dann auch realisiert, was er damit dann machen kann, dann schlägt einem sehr viel Liebe entgegen. Und das ist etwas, was einfach schön ist, wenn man etwas tut, wo Leute wirklich Spaß dran haben und da einem tatsächlich auch nette Dinge schreiben.
Und jetzt, frag ruhig, Daniel.
Nee, Herr Pedagog, mach
ruhig. Ich wollte sonst noch nachfragen. Also ich meine, im Mobilfunkmarkt, da geht es ja trotzdem primär nicht um Liebe, sondern irgendwie auch um Geschäft, vor allem irgendwie. Was glaubt ihr denn, wie sich tatsächlich auch mit diesen Entwicklungen, die ihr da skizziert habt, auch die Geschäftsmodelle tatsächlich doch verändern werden mit der Zeit?
Wollte ich witzigerweise darauf eingehen, was wir gemerkt haben bei Satellite auch, dass wenn man jetzt mal mit einem ganz normalen Freemium-Geschäftsmodell, wie wir es jetzt bei Satellite gemacht haben, auf den Markt tritt, sind die Leute erstmal geflasht, weil sie genau das von den Providern nicht kennen. Also von Netflix, Spotify und so weiter, wir kennen das, du hast ein kostenloses Basisvariante und dann gibt es noch ein Plus- oder ein Premium-Paket, für das du genau einen Preis pro Monat zahlst und dann hatte sich das, genau das haben wir bei Satellite auch gemacht und die Leute fragen trotzdem, ja, was ist denn, wenn ich dahin telefoniere und wie viel Cent muss ich telefonieren, bezahlen, wenn ich in das Land anrufe und so weiter. Genau. Und sie erwarten Komplexität, die einfach gelernt ist und inzwischen aber eigentlich anachronistisch ist. Also das braucht es nicht mehr. Und das haben wir auch einfach da mal radikal mit aufgehört. Und ich weiß aber nicht, ob das etwas ist, was wir auch bei den anderen Providern in Zukunft sehen. Eher nicht.
Was glaubt ihr denn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen noch so vielleicht auf eine etwas abstrakte Ebene gehen, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die es gibt, so die wir jetzt hier so skizziert und angerissen haben, wird sich die Art, wie wir kommunizieren, wie wir vielleicht Medien konsumieren, auch in der Zukunft noch weiter verändern, beziehungsweise wie?
Auf jeden Fall wird es sich verändern. Wie es sich verändert, das ist natürlich ein Ding, was einfach sehr spannend ist und auch wenig vorhersehbar ist. Ich glaube halt, dass so diese Grenzen auch immer mehr verschwimmen. So irgendwie ne, telefonieren oder irgendwie Bildtelefonie oder ich benutze das, um mit dem zu reden und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das ist im Moment einfach so eine Grenze, die immer noch da ist, die aber für die Zukunft auf jeden Fall erstrebenswerterweise beseitigt werden sollte.
Und dafür verschwinden auch die Grenzen zwischen asynchroner Kommunikation, wie es jetzt Beispiel bei Chat ist, und eben Telefonie. Sprachnachricht ist so das Beispiel, das ist im Grunde Sprachkommunikation, also das, was wir bei Satellite machen, aber eben asynchron. Und auf der anderen Seite, ja, viele Leute telefonieren nach wie vor gern. Es ist für sie einfacher, mal eben was in einem zweiminütigen Telefongespräch zu klären, als über 50 Chatnachrichten. Aber da sehen wir den Trend, dass es weg davon geht, dass das Telefon klingelt und ich gehe sofort ran. Oder wie zu Hause, ne, wie es wirklich früher war, auf der Flugkommode hat das Telefon geschellt und da musst du so rangehen, sonst hast du was Wichtiges verpasst. Man verabredet sich immer mehr zu Telefonterminen, selbst im Privaten sagt, ich rufe dich dann mal um die Zeit an und dann aber zu einem ausgeruhten Gespräch und alles andere wird sich wahrscheinlich in den Business-Kontext immer mehr verlagern.
Daniel hasst das übrigens, dieses Verabreden zu Terminen, hat er mal geschrieben.
Habe ich auch gelesen, ja.
Aber lass uns doch vielleicht nochmal darüber sprechen, wenn man so auf so der einen oder anderen Medienkonferenz ist, dann hört man auch immer wieder das Ende der Smartphone-Ära, das hat begonnen. Was würdet ihr dazu sagen?
Was kommt denn danach, ist ja dann die Frage. Also
ich glaube, das geht so ein bisschen auch so beim Konsumieren und Steuern, das ist weg vom Display, hin eher zur Voice-Steuerung, Internet of Things etc.
Ja. Ja, wird immer spannender und ist tatsächlich auch bei uns natürlich ein Thema, was wir versuchen zu forcieren, dass zum Beispiel eine Anbindung für Alexa mit Satellite möglich ist. Momentan haben die sich dann noch nicht geöffnet dafür, wieder beim alten Thema. Grundsätzlich, ja, wir werden immer mehr unsere die Tools, mit denen wir umgehen, über ganz verschiedene Arten steuern und nicht mehr zwangsläufig darf ich darüber, dass ich mit dem Finger ein Display berühre.
Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Auch wenn ich mein Smartphone vermissen will.
Ihr habt ja, bis jetzt ist die ist nicht so, dass es so die wollmilch legende Eiersau ist, sage ich mal. Also das heißt, es
die
ist
die was nochmal?
Wollmilch legende Eiersau ist das.
Nein, das ist total richtig.
Genau. Steht so im Duden.
Eierlegende Wollmilchsau.
So. Danke, Herr Fähler. Und da ist die Frage, also ich meine, ihr beschränkt euch erstmal bei euch in der App-Sprache. Wie ist denn das so, wenn man sich das so überlegt, so was nimmt man noch hinzu? Vielleicht könnte man noch einen Messenger mit einbauen, so wie das andere haben oder so. Wo soll es mal hingehen? Was ist eure Vision von Satellite?
Ich finde lustig, dass du die eierlegende Wollmilchsau erwähnt hast, weil das war auch etwas, worüber wir uns auch schon sehr früh immer mal wieder unterhalten haben. Was ist denn, beziehungsweise wo hören wir auf, das technisch Mögliche zu machen und konzentrieren uns auf das technisch Sinnvolle? Und das war halt sehr früh eigentlich auch eine Entscheidung, die dann getroffen wurde, dass wir halt nicht all das machen, was möglich ist, sondern dass wir halt schon genau gucken, okay, wer ist denn unsere Zielgruppe, mit wem kommunizieren wir, wie kommunizieren wir auch letztendlich selber? Letztendlich glaube ich tatsächlich, dass die Kunst an der Stelle dann daran liegt, die richtigen Sachen wegzulassen. Alles zusammenpacken und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber mir kommt sofort Microsoft Office in den Kopf. Wenn ich an so eine Fehlkonstruktion denke, wo die halt einfach immer mehr reingemacht und man muss das Alte auch noch mit in die neue Version rübernehmen und dann kommt irgendwie Clippy von der Seite und so weiter und so weiter.
iTunes ist auch so ein Kandidat.
Man fragt sich auch, wer dafür verantwortlich ist. Aber ne, da gibt es wahrscheinlich Gründe für, die vielleicht irgendwann mal auch sinnvoll waren. Aber ich glaube halt, und also auch bei Satellite insgesamt, glauben wir halt, dass das Weglassen von den richtigen Dingen wirklich den Zugang eigentlich zu den Leuten eröffnet. Weil die wollen eine Lösung für etwas, was, ne, also ein Problem quasi, klassische Geschichte. Teilweise wissen sie gar nicht, dass es eine Lösung für ein Problem gibt, was sie auch noch gar nicht wissen, dass sie das Problem haben, aber stellen dann auf einmal fest, ach, das ist ja total cool, genau darauf habe ich gewartet und ich wusste es gar nicht. Da wären wir natürlich total gerne. Und indem das Richtige dann halt angeboten wird, glauben wir, dass wir da auch hinkommen können.
Wir glauben an an Sprachkommunikation und an Erreichbarkeit für andere, aber eben nicht allgemein, so wie es jetzt bei der Telefonie ist. Was wir zum Beispiel als nächstes oder als eine der nächsten Sachen bauen werden, ist, dass ich ganz genau einstellen kann, wann bin ich denn wirklich für andere erreichbar. Und wenn ich mehrere Nummern habe, dann kann ich trennen zwischen privat und geschäftlich. Ich kann sogar das, weil es eine App ist, ja einstellen, wenn ich aus dem Büro komme, dann bin ich eben nicht mehr geschäftlich erreichbar, sondern nur noch privat. Solche Sachen. Also alles, was mit dem Thema Telefonie und Sprachkommunikation zu tun hat, aber eben ein paar Schritte weiter gedacht, als es momentan mit meinem Handy geht.
Letzte Frage, wann kommt die Android-App?
It's done when it's done.
Michael Neudert und Marcel Meller von ZipGuide waren da. Wir haben mit Ihnen über die Zukunft des Mobilmarkts gesprochen. Mit der App Satellite wollen Sie schon so einen Schritt in die Richtung gehen. Danke für euren Besuch.
Sehr gerne, schön,
immer wieder.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Herr Peller?
Ja. Yeah.
Bist du bereit?
Ja. Yeah.
Juha. Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Diese Woche gibt es nicht nur an vielen Schulen Zeugnisse, sondern auch, also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, bundesweit für die Radiosender. Ja? Zweimal im Jahr gibt es Quoten. Und wir haben uns überlegt, dass wir bei unserem kleinen Quiz uns gegenseitig nochmal Fragen stellen, ja, um mal zu gucken, ob wir überhaupt wissen, was der Deutsche gerne hört.
Ja.
Möchtest du anfangen mit deiner ersten Frage?
Ja, ich kann mal anfangen. Ich fange mal mit einer einfachen Frage an. Ne? Mhm. Also, ich sag mal so, Grunderkenntnis ist, der Deutsche hört nach wie vor gerne Radio. So über alle Ausspielwege von klassisch UKW bis hin zu Streamingdiensten und Online-Audiosendern hin, hört gerne Radio. Wie viel Prozent der Deutschen hören denn wirklich jeden Tag Radio?
Oh, das habe ich nicht. Ja, oh, das habe ich nicht mitbekommen. Wie viel Prozent der Deutschen? Ich sag jetzt mal einfach 52%.
So wenig? Ich löse auf. Ja? 77,6%.
Wow!
Das ist viel, oder? Also wirklich jeden Tag.
Das freut mich. Das freut mich wirklich.
Also die unter 14-Jährigen nicht reingerechnet.
Du bist ja so ein Erfolgstyp, ne? Du willst also direkt so einen Erfolgssender starten. Wie müsste, also das ist nämlich, wer die größten Zuwächse hat, am meisten gewonnen hat, ja, das ist nämlich das, jetzt bei dieser Auswertung etwas Interessantes herausgekommen. Es ist nämlich ein bestimmter Typ von Sender, die besonders gewonnen haben, wenn man sich so mal die absoluten Zahlen anschaut. Was glaubst du, Herr Päder, was für ein Programm müsstest du da stylen?
Also ich würde sagen, es müsste ein öffentlich-rechtliches Programm mit einem hohen, fundierten Informationsgehalt sein.
Das ist richtig, Herr Pähler. Genau diese Wellen haben überdurchschnittlich zugelegt. Also Information ist da groß angesagt. Und was mich ein bisschen freut, ist, dass besonders hier Deutschlandfunk, also hier unser großer Schwesterkanal,
plus
15% zugelegt. Ja. Und auch die Kollegen und unsere Freunde bei Deutschlandfunk Kultur haben schön zugelegt. Auch Deutschlandfunk Nova hat schön zugelegt. Also das, da freuen wir uns sehr.
Dürfen wir uns mal selber loben, was ja mir vollkommen fremd ist. Aber ich habe auch nochmal geguckt, es gibt ja immer, das ist ja so typisch, jeder sucht sich ja die Kriterien raus, die ihn gut dastehen lassen. Man kann da ganz viele verschiedene Messgrößen finden. Es gibt ja auch noch die Frage, wer gehört eigentlich in den Club der 1 Million Hörer pro werberelevanter Stunde im UKW-Bereich? Jetzt mal so klassisch Radio. Und da ist einer rausgefallen, der immer dazugehört hat, in diesem Club der größer als 1 Million UKW-Hörer pro Stunde. Ja. Wer ist das denn?
Der ganz knapp verloren hat.
Ja, knapp drunter, unter der 1 Million ist.
Ja, knapp drunter. Ah ja, das ist in Süddeutschland, oder?
Manche sagen, es sei nicht mehr Deutschland.
Antenne Bayern.
Ja, richtig.
Ja, okay. Also Antenne.
Punkt gebe ich dir.
Dankeschön, Herr Pähler. Eine Frage habe ich noch an dich. Wer ist denn der größte Verlierer insgesamt? Ganz schnell. 5,
das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Bayern 1, die Konkurrenz von Antenne Bayern. Interessant. Wieder viel gelernt, was die Deutschen so hören. Nächste Woche gibt es was Neues von uns zu hören. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und bis dahin wünschen wir euch dann eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.